Marius.
Lenny.
Wie du vielleicht weißt, ich betrüge dich auch arbeitstechnisch ab und an mal, denn Cinema Strikes Back ist nicht mein einziges Steckenpferd.
Sondern
ich arbeite nebenbei auch noch bei WDR 2. Und da ist vergangene Woche was passiert.
Oh oh.
Denn da wurde im Programm über den Film Der wilde Roboter geredet.
Mhm.
Und der erscheint diese Woche auch. Und darüber reden wir auch später noch. Und eine Kollegin von mir, die Kati, hat ein Interview mit Judith Rakers geführt.
Ja.
Judith Rakers ist die Synchronstimme von Ross, dem Roboter in Der wilde Roboter. Und in diesem Interview ging es wie folgt ab.
Mein Kollege Lenny sagte gerade zu mir, er durfte den Film schon sehen und er sagte, der war so schön und ich habe sehr viel geweint.
Wirklich?
Er war ganz beseelt. Er ist wohl auch sehr glücklich aus diesem Film rausgegangen.
Ist er nah am Wasser gebaut, der Lenny?
Da frage ich ihn mal.
Ja, Judith, ich bin nah am Wasser gebaut.
Moment, Judith Rakers, man darf doch weinen.
Ja, finde ich auch. Nein, aber die liebe Judith, liebe Frau Rakers, hat dann noch auch gesagt, dass es vollkommen okay ist und dass sie auch selber weinen musste beim Vertonen des Films.
Hm.
Und ich weiß nicht, es hat mich, Judith Rakers, einfach die Tagesfrau-Sprecherin, hat meinen Namen gesagt und ich bin beseelt.
Bist du happy?
Das war ein kleiner Fan-Moment.
Jetzt kommen Freudentränen.
Jetzt kommen Freudentränen von mir. Das war mein größter Fan-Moment neben der Tatsache, dass ich neben Marius Stolz sitzen
darf. Oh mein Gott, jetzt reicht's aber.
Okay.
Jetzt aber genug. Das fand ich auch ein zu weinen.
Ja, das ist, aber ey, hattest du auch schon mal einen krassen Fan-Moment?
Ein Fan-Moment? Ich habe mal Brian May von Queen mehr oder weniger getroffen.
Okay,
ich
tell me
großer,
more.
Ich bin ein großer Queen-Fan und ich war beim Konzert 2008. Und dann habe ich gesagt, okay, boah, ich gehe mit ein paar Leuten, die ich erkannt habe, ist aber noch so quasi so hinter das Stadion gegangen und so geguckt, wo die rauskommen. Und dann ist er da tatsächlich aus seiner Limousine ausgestiegen, Handshaking, Autogramme. Ich habe mein Autogramm abgeholt.
Du hast ein Autogramm bekommen?
Ja, habe ich bekommen.
Nein.
Ja.
Crazy.
Aber
die Frisur sitzt immer noch von ihm?
Ja, die sitzt immer noch.
Das ist sehr gut. Also dieser Mann, wirklich lebende Legende.
Ja.
Aber du hast dann Queen hier mit Adam Lambert gesehen?
Nee, das war mir ein bisschen zu teuer und ein bisschen zu sehr. Ich habe zweimal mit Paul Rogers gesehen, 2005 und 2008.
Mhm.
Und ich sag so, die spielen halt die Greatest Hits runter und sowas, dann
aber gut. Noch.
Ja, hat schon Spaß gemacht, ja.
Aber trotzdem.
Ich hätte ganz original gesehen, ne?
Aber gab's da auch schon so dieses Tribute-Ding? Ich weiß nicht, bei welchem Song immer nochmal Freddy dann auch eingeblendet wird?
Ja, das ist immer.
Ist immer so?
Ja. Ich glaube, ohne können die es auch nicht machen.
Ja, also ich meine aber.
Das sind auch die Highlights, muss man sagen.
Aber ich meine hier, ne, Adam Lambert zieht ja auch ein bisschen.
Ja, der ist ein guter Sänger. Aber ich sag immer so, okay, warum schreibt ihr nicht zusammen mal ein paar neue Songs und sowas? Also die haben es mit Paul Rogers gemacht, das Album ist aber echt nicht geil. Aber ich denke so, hey, das gehört irgendwie auch dazu und nicht nur sich die ganze Zeit selbst referenzieren.
Ey, ich weiß nicht, ich habe auch so das Gefühl, dass bei Queen wirklich so diese eine Range existiert an Songs, die mal gemacht haben. Und dass auch immer nur so diese Greatest Hits auch so irgendwie im Kopf bleiben und dass die damit echt perfekt fahren können. Also, so dass die damit, glaube ich, ihr Leben lang noch weiter tun können, weil irgendwie jede Generation was mit Queen auch anfangen kann. Deswegen habe ich so ein Gefühl, dass sie das gar nicht nötig haben.
Ich habe noch einen Weird Flex.
Okay.
Ich hab mit meiner Freundin so ein Spiel gemacht, so von Songraten. Mhm. Also, du spielst einen Song an bei Spotify so und musst raten, wie ist der Titel und welches Album und welche Tracknummer. Ich habe es für sie mit Taylor Swift gemacht.
Mhm.
Und ich mit Queen. Und meine Erfolgsquote liegt bei 99%.
Welches hast du nicht erwartet?
Ja, aber ich weiß nicht mehr. Manchmal muss ich ein bisschen nachdenken. So, ja, so tatsächlich so B-Tracks, wo ich sage, okay, boah, die hören sich auch relativ gleich an. Brian May-Komposition. hören sich teilweise relativ ähnlich an. Aber tatsächlich habe ich gesagt, hey, dafür, dass ich lange nicht mehr so Alben durchhöre, kann ich das noch sehr, sehr gut. Und gäbe es noch Wetten, das, aber jetzt geht Thomas Gottschalk halt in Rente.
Das ist schlimm.
Jetzt kann ich das leider nicht mehr anmelden.
Du kannst bei Stefan Raab versuchen. Der braucht bestimmt auch irgendwie noch so einen kleinen Bonus in seiner Show.
Ist halt so ein unnützes Talent. 1000.
Findest du? Also ich meine, du hättest bei unseren ehemaligen Kollegen von Funk auch hier Errate den Song, bei den Wolter-Zwillingen hättest du ja auch
können. Das hat mich mal aufgeregt, wenn da irgendwelche Classic-Songs liefen und irgendein Felix Lobrecht oder sowas kriegt es nicht gebacken, irgendwie so ein Classic zu erraten. Gut, ich wäre bei neueren Songs, glaube ich, auch schlecht. Aber
das Bauch, Beine, Po nicht direkt nach einer halben Sekunde erraten können.
Ja, aber das Ding ist ja nicht mal auf einem Album drauf. Ne? Es geht ja auch darum zu sagen, okay, das ist auf dem Album, das ist Tracknummer, bla bla bla. Aus welchem Jahr?
Das hast du auch gemacht.
Das habe ich und das Jahr auch, ja.
Crazy.
Das kriege ich hin, ja.
Hammer to Fall, welcher?
Das ist The Works von 1984. Moment. Hammer to Fall ist Track 4. 5.
Okay, warte, das hier einmal kurz in die Überprüfung gehen.
Mhm. Gott, lass es bitte Track 5 sein.
So, okay, also du hast gesagt The Works von 84, das ja. ist korrekt.
Von Brian May geschrieben.
Das ist Track 8. 8,
ja, das 5 oder 8, ja.
5 und 8. Ey, aber ganz ehrlich, ja. ich bin ganz ehrlich, ja. da, also niemand hätte danach gefragt, welche Tracklist, aber crazy. Ja. Crazy, Marius. Okay. Dann kannst du uns ja auch verraten, welche Tracknummer unser Intro hat.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Na, Motherfucker. seid ihr ein bisschen erstaunt darüber, dass wir ein neues Podcast-Intro haben?
Krass, oder?
Es ist schon ziemlich crazy, denn es ist die gute deutsche Stimme von Samuel L. Jackson, nämlich Engelbert von Nordhausen. Und den haben wir aus einem ganz bestimmten Grund ergattern können. Denn ab heute startet die zweite Staffel von dem Podcast Knallhart entspannt. Und das ist ein Hörspiel-Podcast vom SWR. Den könnt ihr überall hören, wo es Podcasts zu hören gibt. Und darüber geht es so um Entspannungsgeschichten zum Einschlafen mit Legenden aus Deutschland. Und ja, da wird vom guten Samuel L. Jackson vorgelesen. Also,
auf jeden Fall eine Legende.
Das ist auf jeden Fall eine Legende. Deswegen vielen lieben Dank, dass wir den guten ergattern konnten.
Ja.
Hier schreibt es uns gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Intro findet, ob das cool ist. Und ich freue mich.
Ich auch. Wir können uns auch über den heutigen Podcast bei uns hier freuen. Wir haben nämlich ein paar schöne Themen mitgebracht.
Naja, schön. Ist so Ansichtssache.
Ja, ne? Wir diskutieren heute mal so ein bisschen über True Crime. Und Hintergrund ist natürlich die neue Netflix-Serie Monsters, die jetzt in die zweite Staffel gegangen ist und die sich ja immer mit Mördern, Serienmördern etc. Beschäftigt. Da werfen wir einen kleinen Blick drauf. Und außerdem haben wir noch ein paar Starts.
Richtig. Da haben wir eben schon der wilde Roboter, da gehe ich gleich drauf ein, was die Frau Rakers sonst noch zu berichten hat.
Ein Gangster-Clown ist wieder im Kino.
Und ein Gangster-Clown ist wieder im Kino. Und außerdem reden wir noch ein bisschen darüber, was wir zuletzt in den Streaming-Diensten dieses Internets gesehen haben. Ja. Aber erstmal reden wir darüber, was im True-Crime-Business abgeht. Marius, ich muss ja ehrlich sagen, du gibst mir richtig krasse True-Crime-Vibes, weil du sehr viel irgendwie in deinem Bereich irgendwie gesehen hast. Also du hast auch diese deutsche True-Crime-Serie mit Lars Eidinger vor ein paar Jahren gesehen oder letztes Jahr?
Ist nicht Lars Eidinger. Wie hieß sie denn nochmal? Hier mit Dings aus Dark ist die.
Ach, hier mit, oh Gott, ne? Hilfe.
Ihr, Imchen.
Ja, aber Lars Eidinger.
Oliver Masucci.
Ah, okay.
Ach, stimmt, oh mein Gott, Hilfe. Genau, und ich guck kurz nach. Das ist halt so eine Serie, die war okay, die ist mir aber so ein bisschen tatsächlich so, irgendwie aus dem Gedächtnis relativ schnell wieder raus, obwohl sie okay
aber auf jeden
war.
Fall kann man sagen,
du... German Crime Story gefesselt.
Okay, auf jeden Fall kann man sagen, du guckst auf jeden Fall, sobald so ein bisschen True Crime draufsteht, guckst es dir an. Ja,
ich mag so ein bisschen Thriller und natürlich auch das ist ja so ein fließender Übergang von Thriller zu Horror. So Schweigen der Lämmer geht hinüber bis zum Extrem. Irgendwelche Slasher, irgendwelche Gore-Filme und sowas. Da ist ja die Bandbreite sehr da und ganz oft beruht es halt auf wahren Tatsachen. Ne? Also Schweigen der Lämmer ist ja auch so ein bisschen darauf beruhend. Oder aus Deutschland Der goldene Handschuh. Basiert auf wahren Tatsachen. Könnte man also irgendwie auch als True-Crime-Horrorfilm ansehen. Und ich habe mir damals die erste Staffel von, damals hieß es ja noch Monster, weil es um eine Person ging, nämlich Jeffrey Dahmer, angesehen. Und ich habe mir die jetzt im Zuge der zweiten Staffel auch nochmal angeschaut, tatsächlich, um einen besseren Vergleich zu haben. Und jetzt habe ich mir natürlich auch die zweite Staffel, die jetzt Monsters heißt, angeschaut und war sehr gespannt, was man da so draus machen kann. Weil die Geschichte natürlich ein bisschen anders ist als die von Jeffrey Dahmer, der ja über einen Zeitraum von etlichen Jahren, nämlich zwischen 1978 und 91, 17 Leute umgebracht hat, 17 junge Männer umgebracht hat. Und die Menes-Brüder nur, in Anführungszeichen, nur ihre Eltern. Und dachte so, okay, wie kann man damit eine ganze Serie füllen? Und diese Serie ist natürlich auch heiß diskutiert. Und darum soll es halt auch so ein bisschen...
Die erste Staffel auch.
Genau, die ganze Serie. Und generell alles, was so True-Crime-mäßig angeht, weil, wie geht man damit um? Es beruhterfahren Begebenheiten und das hat natürlich so seine Vor- und Nachteile und da könnte man sich auch denken, motiviert das vielleicht Leute, selbst sowas zu machen? Gibt es dann irgendwie, werden Täter irgendwie glorifiziert oder sowas? Und da wollen wir mal so einen kleinen Blick drauf werfen.
Finde ich gut, denn wie in Deutschland sind ja auch so gefühlt die True-Crime-Nation. Also es ist wirklich, Deutschland ist ja in den Podcast-Charts, wenn man sich da mal umschaut, ist wirklich gefühlt alles von True-Crime dominiert. Leider nicht von Cinema Strikes Back.
Das ist eine Crime.
Das ist die True-Crime an dieser Sache. Aber nein, es fällt schon auf, dass Deutschland wirklich so das Land ist, was total auf True-Crime steht, was wirklich in so vielerlei Hinsicht so viele unterschiedliche Podcasts hat, die sich diesem Thema auch widmen.
Ja, also generell, also Deutschland scheint ein sehr morbides Land zu sein, also bei Krimis sind natürlich auch in der Literatur hoch im Kurs.
Der Sebastian Fitzek, ey, der ist
Fitzek,
aber auch
der ballert wieder der neue Fitzek. Und der Tatort natürlich der ist Tatort. Quasi ja, eine Bank im deutschen Fernsehen.
Ja, da misst man sich ja immer noch dran. Das ist ja wirklich so.
Außer die Til Schweiger.
Außer die Til Schweiger Tatort.
Also die Deutschen lieben ihre Krimis, sie lieben ihre Morde, sie lieben ihre Toten. Und so auch im True-Crime-Bereich.
Ja, aber das ist ja auch so eine Sache, ich habe da oft, als ich mich mit dem Thema jetzt mal beschäftigt habe, ist mir der Begriff Angstlust irgendwie ins Gesicht gesprungen. Dass man diese Lust an Angst irgendwie, dass man sich die herbeisehnt. Aufgrund der Tatsache, dass man hier in Deutschland ja auch in einem sicheren Umfeld eigentlich ist und dann zu Hause sicher sich einkuscheln kann und dann sich einen True-Crime-Podcast reinziehen kann, eine True-Crime-Serie und danach aber immer noch sicher in seinem Bett liegen kann. Also, dass man irgendwie so ein bisschen nochmal diesen Nervenkitzel erhaschen kann und mal sehen kann, okay, gut, was geht in anderen Ländern ab oder was passiert woanders. In dem guten Gewissen, ja, mir passiert ja eigentlich nichts.
Genau, es gibt ja schon seit Jahren Untersuchungen dazu und auch so, warum guckt man sich eigentlich Horrorfilme an und warum auch True Crime und wer hört sich das an? Und tatsächlich hören sich True Crime vor allem weibliche Hörer an. Und tatsächlich ist der Hintergrund nicht, sich an diesen Taten irgendwie zu ergötzen oder das irgendwie so unfallmäßig so geil, ich muss gucken und sowas, sondern tatsächlich geht es darum, sich selbst zu erfahren so ein bisschen, so wie würde ich reagieren oder wie reagiere ich gerade auf die Situation.
Vielleicht auch so Schutzmechanismen aufbauen.
Genau. Und dass es tatsächlich auch so Teil der Gesellschaft ist, zu gucken, okay, die Welt da draußen ist halt nicht geil und was da draußen ist denn das Böse eigentlich, was passiert? Und deswegen ist True Crime halt, weil das ist die Wirklichkeit und dieses Abchecken, okay, wie funktioniert das da draußen, wie funktioniert diese Welt, ist tatsächlich ein großer Teil. Und was du auch schon gesagt hast, dass man halt zu Hause in der sicheren Umgebung quasi das testen kann, ohne wirklich in Panik verfallen zu müssen, dass man jetzt wirklich um das eigene Leben fürchten muss. Das ist tatsächlich Teil der Wissenschaft und Forschung und gehört irgendwie dazu.
Das stimmt. Und so vom Grundprinzip würde man ja auch sagen, ist ja eigentlich auch irgendwie sinnvoll, dass man solche Fälle auch nochmal redaktionell aufarbeitet, journalistisch da herangeht. Aber es gibt ja auch so diese Trendbewegung, dass es immer reißerischer wird, dass man wirklich das Ganze macht. Also es ist ja, im Endeffekt ist es ja ein Unterhaltungsprodukt. Mhm. Und dann schwingt schon wieder diese Tatsache mit, okay, es sind real existierende Fälle, die hat es wirklich gegeben, hier sind Menschen gestorben, hier ist Menschen was angetan worden. Und dann versucht man das unterhaltsam zu verpacken, damit Leute da sind, oh mein Gott, das ist so spannend.
Ja.
Es ist so ein bisschen der schwierige Knackpunkt daran.
Ja. Ja.
Und da gehen die Serien, hier auch die Monsters, die gehen da auch ein bisschen ins Extreme.
Ja, und ich finde gerade diese Serie ist sehr interessant aus dieser Blickwinkel, weil, wenn man sie gesehen hat, weiß man, dass sie versucht, also der Schöpfer dahinter ist Ryan Murphy, man kennt ihn unter anderem aus American Horror Story, American Glee. True Crime,
Glee.
Nip/Tuck hat er auch gemacht und ich finde diese Range krass, dass er halt erst Nip/Tuck gemacht hat. Das ist halt eine Serie über zwei Schönheitschirurgen und es wird sehr blutig. Es geht auch um sexuelle Gewalt tatsächlich und ist auch sehr queer tatsächlich. Mhm. Und danach hat er Glee gemacht. Und ich glaube, ich habe Glee tatsächlich nicht selber gesehen, aber ich glaube, Glee ist sehr happy.
Glee ist,
Also, es wird viel gesungen, also es ist jetzt nicht blutig, oder?
Nein.
Also, es ist Drama vielleicht, aber es ist nicht.
Es ist Drama, ist Horror, aber Glee ist auch, da können wir auch einen ganzen Podcast drüber machen. Glee ist auch definitiv nicht gut gealtert. Glee ist ein Produkt seiner Zeit und hat auch schon sehr, sehr weirde Anleihen drin. Und Glee hat ja auch noch so dieses, zieht das Ganze, diesen Glee-Fluch mit sich, dass sehr viele Cast-Mitglieder gestorben sind und auch sehr schlimme Sachen passiert sind da. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, Glee ist vom Grundprinzip her netter als alles andere. Okay. Auch wenn Sue Sylvester eigentlich ja auch eine Figur ist, die sehr viele Menschen bestimmt umgebracht hat.
Also eben jener Ryan Murphy ist jetzt verantwortlich für diese Serie unter anderem. Er ist Showrunner und hat es geschrieben und auch Teilen Regie geführt. Und es gibt immer so, auch in der ersten Staffel gibt es eine Folge, die auch das höchste Ranking hat auf IMDb. Und auch in der zweiten Staffel gibt es eine Folge, die wirklich nach oben hin ausschlägt.
Das ist das Finale?
Nee, es ist nicht das Finale, es ist immer eine Folge in der relativ in der Mitte. Und in der ersten Staffel ist es die Folge Silenced, die quasi mehr Fokus auf ein Opfer von Jeffrey Dahmer legt. Und zwar geht es um einen jungen Afroamerikaner, der taub ist und halt Opfer von Jeffrey Dahmer wird. Und der ist so ein richtig lebensfroher Mann, kommt irgendwie gerade so in die Stadt, will modeln und ne, dieser Vibe der 80s ist da noch so voll mit drin und ist ein richtig cooler Typ. Und der wird dann halt das Opfer. Und man sieht so auch seine Familie dann und sowas. Und diese Folge hat halt 8,8 auf IMDb. Und die ist schon gut. Wirklich. Also ich mag die Folge auch. Und das ist zwar, also Jeffrey Dahmer spielt da, glaube ich, so, kommt so 3, 4, 5 Minuten vor in der Folge. Und das ist ganz cool. Man merkt irgendwie so, Ryan Murphy möchte eigentlich einen gewissen Fokus auch auf die Opfer legen, was ja wichtig wäre. Allerdings hat gerade auch diese Folge eine Reaktion ausgelöst, und zwar von den Hinterbliebenen von diesem Menschen. Und zwar Stichwort Retraumatisierung, dass die Leute halt das nochmal durchleben müssen. Auch die Aufmerksamkeit liegt wieder auf diesen Menschen dann, auf den Hinterbliebenen. Weil natürlich gibt es dann auch jede Menge Anfragen, wahrscheinlich von irgendwelchen True-Crime-Podcasts oder sowas. Und die Kritik war, dass es halt nicht so dargestellt ist, wie es wirklich war oder wie die Person wirklich war. Und das ist halt so das Problem bei diesen True-Crime-Verfilmungen, also diese fiktionalen Anteil haben, dass sie natürlich auch immer so gucken müssen, okay, wir können ein bisschen was anders erzählen, wir müssen das Pacing so ein bisschen anders machen vielleicht. Und irgendwie der positive Grundgedanke von Ryan Murphy, sich irgendwie mit den Opfern auseinanderzusetzen und denen Raum zu geben, kollidiert aber irgendwie mit der Realität. Mhm. Und also, das ist in der zweiten Staffel auch passiert.
Okay, das heißt, es ist A, eine andere Schilderung, als wie es passiert ist. Und B, wurden die Opfer überhaupt gefragt, also die Hinterbliebenen?
Ich glaube, tatsächlich haben die das nicht viel gemacht. Also okay, es gab noch den Vater von Jeffrey Dahmer, der auch gesagt hat, er will Netflix verklagen dafür, dass sie das so umgesetzt haben.
Okay, also, der Vater von Jeffrey Dahmer ist ja nochmal eine andere Hausnummer als
ja, ein Opfer. Der hat auch selber ein Buch geschrieben zu der ganzen Sache. Ja. Der spielt halt auch eine große Rolle in der ersten Staffel. Ist halt auch so eine kontroverse Figur, so von wegen, hat er irgendwie mit Schuld daran, gibt sich am Ende auch so ein bisschen die Schuld daran. Das ist, ja, sehr diskutabel. Und jetzt ist bei der zweiten Staffel, da geht es halt um Eric und Lyle Menes. Und die beiden haben halt Ende der 80er, 1989, ihre beiden, also sind Rich Kids tatsächlich gewesen, ihre Eltern sehr reich, aus Kuba eingewandert. Also der Vater zumindest, die Mutter war ganz normale US-Amerikanerin, ganz normale, eine weiße Amerikanerin. Und er hat sich halt so ein kleines Imperium aufgebaut. Und ja, die Eltern wurden dann von den beiden erschossen. Und so, da ging es darum, was ist das Motiv? Und die beiden haben halt, anders als Jeffrey Dahmer, der halt sehr geständig war, einfach direkt, nachdem man ihn erwischt hat, die beiden haben halt verleugnet, das getan zu haben, beziehungsweise haben so getan, als hätten sie die Leichen ihrer Eltern im Haus entdeckt. Haben dann die Polizei gerufen und dann kam erst später raus durch Audiotapes, die ihr Therapeut gemacht hat und quasi mehr oder weniger durch seine Affäre, die er hatte, geleakt worden sind, wo die beiden das gestanden haben, dass sie den Mord begangen haben.
Crazy.
Dadurch wurden die dann erst später, das hat sie also über auch Jahre gezogen, quasi erwischt und dann haben die Leute erst gedacht, okay, es ging um Geld, weil die haben nach dem Tod ihrer Eltern erstmal so $700,000 auf den Kopf gehauen, Porsche gekauft, teure Uhren und sowas. Und dann ging es ja, ganz klares Motiv. Ne? Und so wird auch diese zweite Staffel so erzählt, dass es erst so nachdem, ne, so, ja, boah, was für doofe Jungs. Ne?
Darf ich einmal kurz dann fragen für alle, die, also ich habe die Serie auch nicht gesehen, deswegen wollte ich mal fragen, also inhaltlich, wie ist die Serie dann aufgebaut? Also geht es dann, passiert der Mord dann recht schnell und ja. Es geht dann mehr, also die gesamte Serie dreht sich dann eher um die Aufschlüsselung und alles mögliche mit den Konsequenzen.
Es wird nicht, wie auch schon die erste Staffel, nicht 100% chronologisch erzählt. Es werden öfter Szenen wiederholt aus einer anderen Perspektive. Mhm. Und gerade in der zweiten Staffel halt auch unterschiedlich, wie es hätte sein können oder wie Leute sich das vorstellen, es abgelaufen ist. Also die beiden kamen dann innerhalb, also eingesessen haben dann zur Untersuchung, damit, dass ihr Vater sie sexuell missbraucht hätte und stehen halt bis heute noch dazu. Und dann geht es halt so auch ein bisschen darum, was ist denn wirklich die Wahrheit dahinter. Dann gibt es halt Leute, die glauben denen das, dann glauben es denen nicht. Dann wird es aus verschiedenen Sachen hergestellt und dieses Unwissen, was ist die Wirklichkeit, damit spielt diese zweite Staffel auch so ein bisschen. Okay, was stimmt wirklich? Dann werden so ein paar Gerüchte auch eingestreut und das wird der zweiten Staffel auch vorgeworfen, dass die beiden so ein leicht inzestuöses Verhältnis gehabt haben, hätten können.
Aber da habe ich auch schon gelesen, dass das nur hervorgeht aufgrund eines Artikels.
Ja, es wurde also, irgendwie während der Prozesse so einmal kurz schwebte das im Raum, aber es ist wohl überhaupt nicht haltbar gewesen. Es wird in der Serie auch so als Möglichkeit dargestellt, aber auch in der Szene und in verschiedenen kurzen Handlungen. Also das ist schon kontrovers zu sehen. Und einer der beiden Brüder, der Eric, hat sich auch dazu geäußert. Und zwar meinte er, ja, dachte ich, paraphrasiere das jetzt nur so, dass er meinte, die Zeiten sind doch eigentlich vorbei, wo sexuelle Gewalt gegen Männer irgendwie so negativ dargestellt werden würde, beziehungsweise die Auswirkungen davon. Er hat die Serie allerdings nicht gesehen. Mhm. Ich glaube, im Knast hast du keinen Netflix-Zugang, würde ich mal sagen. Und Ryan Murphy hat sich darauf halt auch geäußert und meinte halt, okay, es gibt quasi vier hauptdarstellende Figuren. Und zwar sind das die beiden Brüder und die Eltern und zwei davon sind tot und können sich mal äußern. Es wäre seine Aufgabe und die des Autorenteams, aufgrund von Tatsachen, die es gibt, von Berichten, deren Perspektive zu erzählen. Also die Serie spielt sehr damit, die Gewalt, die die beiden Brüder quasi ihren Eltern vorgeworfen haben, zu zeigen und auch in Erzählungen und es ist wirklich krass. Und dann gibt es aber wieder quasi so einen Perspektivenwechsel, wo die Eltern dann ganz anders dargestellt werden. Und die beiden Eltern werden übrigens von Javier Bardem und Chloe Sevigny gespielt. Und Javier Bardem ist wirklich, wow, ich habe Angst vor dem Typen.
Okay, crazy.
Weil er spielt halt auch diese häusliche Gewalt halt auch krass.
Okay.
Und aber dann gibt es halt auch für die Szenen, wo es halt nicht so ist und wo halt viel Perspektivenwechsel und Interpretationsmöglichkeiten da sind.
Aber prinzipiell klingt das für mich nach etwas, wo man sich jetzt schon irgendwie Gedanken darüber gemacht hat, okay, dass man auch so ein bisschen metamäßig damit spielt, wie wird sowas eigentlich rezipiert und dass wir so spielen, okay, es gibt verschiedene Blickweisen auf diesen Fall und dass man dann guckt, okay, wir behandeln einmal die Sicht der Täter, einmal die Sicht der Opfer und es gibt da jetzt kein richtig und falsch, weil wir können wir es nicht wissen, weil wir nicht wissen, was 100% abgegangen ist. Aber das ist ja trotzdem auch dann wieder so ein, ja, wir spekulieren nur ein bisschen und spinnen uns irgendwie schon Wahrheiten zurecht und haben eigentlich keine Ahnung davon, was wirklich passiert ist. Und dann gibt es ja in meinen Augen keinen Sinn, warum man überhaupt diese Story überhaupt verfilmt, weil
das Ding ist,
man hat keine Anhaltspunkte.
Ich finde halt so, dass das Problem ist, und wenn wir so ein bisschen dabei auch in die Filmografie von Ryan Murphy gucken, wir haben gesagt, ne, Glee und Nip Tuck, alles, ich glaube, Glee auch komplett fiktional. Er hat allerdings halt auch American Horror Story gemacht. Und das ist halt eine Serie, die sehr mit so American in jüngster Geschichte spielt, auch viel mit so dieser Pulp-Sache.
Es gibt auch viel Fiktion, American Gothic
und sowas, genau. Und da kommen aber tatsächlich halt auch real existierende Figuren vor.
Der Night Stalker.
Der Night Stalker kommt zum Beispiel in 1984 und Hotel vor und wird da halt auch als mystisches Wesen dargestellt, also als mehr oder weniger so Geist und mit relativ übernatürlichen Fähigkeiten zum Teil. Dann kommt der Axtmann von New Orleans drin vor. Eileen Wuornos kennt man aus Monsters mit Charlize Theron zum Beispiel. John Wayne Gacy kommt natürlich auch vor. Und man weiß allerdings in der American Horror Story, dass wir hier Fiktion haben. Das ist eine Geschichte, die werden irgendwie eingebaut. Das kann man auch kritisch sehen, weil ich finde den Night Stalker 1984, das war schon irgendwie sehr kritisch, weil er wird auch so irgendwie leicht terrorisiert und irgendwie als Material genommen, weil der Typ war halt ein brutaler Typ. Ja, ein also brutaler Mörder.
Ich meine, man kann dann ja immer rein theoretisch mal so distanzieren, okay, wir können objektiv darüber sprechen, wie das inszeniert ist, ob das ein cooler Antagonist ist, aber das schwingt dann ja trotzdem immer noch damit, okay, das ist ja eigentlich eine real existierende Person und die Opfer hat es ja wirklich gegeben.
Genau. Und jetzt müssen wir natürlich einen draufsetzen, weil die Serie heißt halt so, ne, die Geschichte von dem und dem oder dem und dem, oder hieß die Jeffrey Dahmer Story und hieß die von den Menendez-Brüdern. Und das heißt ja irgendwie, der Titel sagt ja schon, das ist so passiert. Auch wenn wir halt hier so ein paar Perspektivwechsel haben, so von wegen, hey, so ist es. Und ich glaube, wir bewerten das auch unterbewusst damit anders. Und ich glaube, deswegen kommt auch viel Kritik auf diese Serie, weil sie halt für sich beansprucht, okay, wir erzählen hier die Geschichte, wie es abgelaufen ist. Wir geben euch Interpretationsmöglichkeiten, streuen aber auch Sachen rein, die vielleicht komplett haltlos sind. Und ich glaube, da hat Ryan Murphy halt die Balance nicht gefunden zwischen, ja, wir als Menschheit arbeiten halt Sachen irgendwie auch mit Kunst auf, die passiert sind und auch die schlechten Sachen und das, was wir am Anfang gesagt haben, dass wir uns als Gesellschaft damit auseinandersetzen wollen. Und er schafft es nicht, hier die Balance zu finden, sich vielleicht auch ein bisschen mehr mit den Opfern auseinanderzusetzen, in dem Sinne, dass die halt irgendwie sich gut repräsentiert fühlen. Weil er hat ja diese Folgen gemacht. Er hat ja diese Folgen gemacht, wo es darum geht, die bestbewertete in der zweiten Staffel ist The Hurt Man. Und das ist eigentlich nur eine Folge, wo einer von den Brüdern, Eric, quasi erzählt, was ihm anscheinend angetan worden ist, und es spielt nur, fast nur in der Verhörzelle, wo er mit seiner Anwältin sitzt.
Gibt es dann auch und, so Rückblenden und die werden ja, dann auch schon dargestellt?
Ja. Nee, es wird nicht so explizit dargestellt. Also gerade Gewalt an Kindern wird halt nicht wirklich dargestellt, okay, zum Glück. Aber du allein vom Zuhören, das ist so ein schauspielerischer Top-Moment, weil es wirklich, wirklich gut gespielt ist und boah, dir läuft es halt so kalt den Rücken runter, wenn du einfach da zuhörst, wo die Kamera so langsam ranfährt, das ist super inszeniert.
Okay, also kannst du generell sagen, also auch die zweite Staffel ist jetzt top-notch von Inszenierung technisch und Schauspiel
ist es,
und allem.
Ist es, technisch ist es gut gemacht. Ich würde sagen, nicht sagen, dass es top-notch ist. Denn, was man Ryan Murphy auch ein bisschen vorwerfen kann, ist Style over Substance. Mhm. Und wenn man American Horror Story ein paar Staffeln gesehen hat, merkt man das. Es wird immer cooler vom Look. Es wird oft mit dem guten alten Retro-Charme gespielt. Also auch hier ballert halt Milli Vanilli aus den Boxen.
Ach,
und spielt halt auch eine große Rolle, ist quasi auch die große Klammer dieser zweiten Staffel. Es ist super durchdesignt und bei Horror Story hast du halt gemerkt, dass tatsächlich so ab Staffel 3 ist der Style wirklich over die Substance gegangen. Also es ging mehr um den coolen Look und bei Hotel, wo Lady Gaga mitspielt, wo war alles super durchgestylt, aber es war eine langweilige Staffel. Und hier ist es auch sehr, dass du wirklich geil aussehende Sachen hast. Es ist gritty in den bösen Szenen, auch bei Dama. Es sieht aber alles wirklich top aus. Allerdings verliert sich auch diese Staffel so ab der Hälfte und man merkt das bei den IMDb-Bewertungen, dass die wirklich dann nach The Hurt Man so runtergehen auf die 7, noch was.
Was ja eigentlich immer noch gut ist, aber man merkt
trotzdem. Ja, aber eigentlich sollte es ja im Finale nochmal hochgehen. Und das hat auch jede Staffel American Horror Story, dass du denkst, boah, er erzählt einfach zu viel. Er will zu viel erzählen und zu viele Handlungsstränge aufmachen. Und das ist in jedem seiner Serien, die ich gesehen habe, ist das so der Fall, wo ich sage, puh, oh, ich dachte, jetzt wäre es zu Ende. Ach, da kommt noch was. Und das passiert wirklich die ganze Zeit. Und das ist auch hier in der Folge. Und deswegen finde ich schon, man kann diese Serie tatsächlich sehr kritisch sehen. Aber sie ist ganz gut gemacht. Das muss man ihr auf jeden Fall lassen. Und sie hat schon einen gewissen Style. Und ich würde persönlich sagen, es ist nicht so, dass man da hingeht und gerade in der zweiten Staffel oder auch bei Jeffrey Dahmer, dass man die Leute irgendwie glorifizieren könnte. Mhm. Also für mich findet das irgendwie nicht statt.
Ja.
Dass man denkt, wow, wie cool. Also es gibt ja Filme da draußen, die tatsächlich von Leuten einfach komplett missverstanden werden. Fight Club. Also ich würde einfach mal dreist behaupten, viele Leute verstehen die Message nicht.
American Psycho.
American Psycho, genau so eine Sache. Ich finde übrigens die zweite Staffel, einer von den Menendez-Brüdern, der hat so richtige Christian Bale American Psycho-Vibes.
Okay.
Also man merkt es, okay, ruf. Ja. Wie gesagt, am Anfang habe ich es ja auch schon so ein bisschen erwähnt, es zieht ja so einen leichten Bogen hin zu dem Genre Horror, die natürlich dann auch auf wahren Begebenheiten basieren. Und das schließt so ein bisschen die nächste Staffel von Monster ein.
Oh, ist das schon bekannt,
worum es geht? Die wird bekannt, und zwar Charlie Hunnam spielt die Hauptrolle. Ah. Und es geht um Ed Gein. Oh. Und Ed Gein ist ja quasi, ich würde mal einfach so sagen, einer der bekanntesten Serienmörder und auf dem auch so viel basiert, also Texas Chainsaw Massacre zum Teil.
Dann führ uns nochmal kurz ein, also wer Ed Gein so genau war.
Ed Gein war ein Serienmörder, der auch gerne zum Beispiel in American Psycho zitiert wird, der auch einfach Frauen, ich glaube generell Menschen einfach auch in seiner Scheune quasi ermordet hat, ihre Leichenteile ausgestellt hat, mehr so, und seine Bettpfosten mit Schädeln geschmückt hat und sowas. Also schon einer der brutaleren. Es gab auch schon einen Rückblick in Dahmer auf ihn, und das wird die nächste Staffel werden.
Das heißt aber, es ist ja auch schon ein paar Jährchen zurück, und dann ist es, glaube ich, auch schwierig, dann wirklich irgendwie Opfer nochmal zu kontaktieren. Also beziehungsweise Angehörige von Opfern.
Vielleicht war das auch so ein bisschen die Idee dahinter.
So, dass es verjährt, so kann man dann machen.
Und das Ding ist, also wenn du mal bei Google Ed Gein eingibst, es gibt so viele auch B- oder C-Horrorfilme, die auch einfach so, ne, einfach wirklich Ed Gein heißen oder komplett drauf basieren wollen. Da gibt es wirklich, wirklich, wirklich viel. Dann ist halt so die Frage, hat das noch so einen Impact? Ist das vielleicht schon zu lange her, oder ist das jetzt quasi so eine Safe Zone, von wegen, da wird sich dann, glaube ich, keiner beschweren, weil es halt einfach nur ein weiteres Werk ist, das auf wahren Begebenheiten basiert. Ich finde es dazu ganz interessant, zum Beispiel, ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei der Goldene Handschuh sich irgendjemand beschwert hätte, außer über den Gore dieses Films.
Ja, das ist ja wieder so, du baust auf dem Rücken von einer wahren Crime-Geschichte, baust du rein theoretisch dein Gore-Fest aus, wo man dann so fragt, dann erfind doch einfach eine Geschichte. Ja. Also da musst du jetzt nicht irgendwie...
Ja, es ist halt so ein Ding, also der Goldene Handschuh, für alle, die es nicht wissen, es geht um einen Mörder, der in Hamburg unterwegs war. Und es gibt auch das Ganze als Buch geschrieben.
Von Heinz Strunk.
Ist ein super Buch, kann ich nur empfehlen. Auch gibt auch als Hörbuch von ihm selber gelesen. Und Fatih Akim hat halt einen Film draus gemacht. Lässt aber quasi die komplette Vorgeschichte von dem Mörder raus. Und stellt ihn so 100% als perverses Monster dar. Und ich finde immer, wir als Menschen sind zu vielschichtig, um das einfach runterzubrechen. Gerade weil, wenn du die ganzen True-Crime-Sachen anguckst, was du immer siehst, ist halt diese Gewaltkette. Von wegen, Leute, die Gewalt ausüben, haben selber Gewalt erfahren. Und die Lehre sollte auch sein, wir sollten eine Gewaltkette unterbrechen, statt sie weiterzugeben. Aber das ist ein anderes Thema. Und das fehlt zum Beispiel in der Goldenen Handschuh komplett. Und das ist Fatih hat gesagt, ich mache einen Horrorfilm daraus. Also mehr wollte er auch nicht machen. Und technisch, optisch ist das ein geiler Film. Auf der anderen Seite geht er mit dem Originalmaterial, mit der Originalstory halt echt nicht so gut um, muss man sagen.
Okay, ja.
Jetzt gibt es natürlich Leute, denen ist das egal, aber wir sind ja hier, um ein bisschen auch über die Ethik und Philosophie des Films und Film und Serien zu reden.
Das stimmt. Übrigens, ich habe ja anfangs erwähnt, dass Lars Eidinger in dieser einen Serie mitgespielt hat, wo es gar nicht stimmt. Er hat aber in der Serie Zeitverbrechen, die auf den Zeitverbrechen-Recherchen von Sabine Rückert basieren, in der Serie spielt er mit. Die kommt dieses Jahr noch auf RTL Plus raus. Vier Folgen, also vier Anthologiefolgen, in denen jeweils ein Fall behandelt wird. Und das Ganze lief schon auf der Berlinale, wird hier zum Beispiel auch in Köln noch beim Filmfestival Cologne laufen. Mm. Da könnt ihr euch die Folgen auch schon ansehen. Ist noch nicht ganz genau bekannt, wann das Ganze bei RTL Plus starten wird, aber die haben sich die Rechte dafür gesichert. Mm. Und da bin ich auch mal gespannt, denn da spielt Lars Eidinger auch mit. Mm. Und ich meine, Zeitverbrechen ist ja so der True-Crime-Podcast. Mm. Und ich bin mal gespannt, wie sie das dann auch in Serienformat pressen.
Ja. Um es mal so Richtung Fazit zu gehen, ich glaube, dass es keine definitive Antwort darauf gibt, ob man das umsetzen sollte, generell also Verbrechen und auch Verbrechen aus der nahen Zeit. Es ist immer eine Frage der Balance, wie du mit der Geschichte umgehst, wie du mit Hinterbliebenen oder auch mit den Opfern umgehst, wie du mit dem Täter oder der Täterin umgehst. Ich finde, es eine wichtige Sache, es ist eine große Verantwortung, die man hat. Film und Serien können sich nicht komplett lösen, aus der Realität sich zu bedienen. Ich meine, auch historische Werke, zum Beispiel Schindlers Liste, hat sich natürlich auch rausgenommen, ein paar Sachen zu verändern für den Film. Also Steven Spielberg hat da so sein eigenes Ding auch gemacht, aber es wird, glaube ich, kaum vorgeworfen. Mhm. Hingegen Napoleon von Ridley Scott, um das jetzt mal so krass zu brechen, basiert auf einer historischen Figur, ist aber vollkommen nach hinten losgegangen. Weil es ja einfach so ein schlechter Film ist. Und da merkt man halt so, ne, man hat so ein bisschen ein Gespür dafür, ob es okay ist oder nicht.
Ja, also letztendlich ist es ja auch ein Kunstwerk. Und man muss sich, glaube ich, auch die Frage stellen, was wollen diese True-Crime-Formate überhaupt machen? Also sollen sie wirklich nur der Unterhaltung dienen? Und dann kann man das definitiv kritisieren. Aber in irgendeiner Weise hat es ja so einen journalistischen Ansatz, beziehungsweise, ja, wir erzählen die Geschichte, aber so interessanter, damit Leute es auch sehen können, erzählen wir es dann in Bewegtbildform. Und dann finde ich es ja auch irgendwie schon wieder okay. Und wenn man dann, wie du schon gesagt hast, mit den Hinterbliebenen gesprochen hat und das Ganze dann wirklich sehr sachlich mit sehr viel Recherche auch noch dann eben angeht, dann ist es nochmal was anderes. Und letztendlich musst du es ja irgendwie auch interessant verpacken und dann, ne, musst du es dann auch reißerig inszenieren. Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich so ein sehr schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt. Und dann ist es manchmal auch sehr, gibt es da sehr viele Grauzonen, kein richtig und kein falsch. Und ja, das ist, glaube ich, so das, was man so sagen kann darüber.
Und ich glaube, am Ende muss jede Person selber entscheiden, ob er oder sie sich so etwas anschauen möchte.
Wie bei allem.
Ja, ja, aber klar, so Sachen können dich halt auch hart triggern. Ne? Manchmal erwischt dich halt auch eine Serie eiskalt. Es gab diese Luden-Serie auf Amazon Prime über die Zuhälter auf dem Kiez. Und da gibt es auch eine Folge, die hat mich wirklich das fand ich richtig krass, was da passiert ist, weil es da auch viel um Gewalt natürlich geht, wie man sich denken kann, wenn es um Luden geht. Und das war krass, heftige Sache. Wir haben anfangs noch die Frage gestellt, ob jetzt so True Crime Leute dazu bewegt, Nachahmer zu werden und zu glorifizieren. Und der schöne Kanal Terra Explore, also Terra X quasi, hat ein Video dazu gemacht, das verlinken wir euch in den Shownotes und in der Infobox auf YouTube, die sich mit True Crime beschäftigt haben und die reden auch mit einer Wissenschaftlerin und die kommt in ihrer Forschung zu der Bestätigung, dass es halt eigentlich seltenst dazu kommt, dass das Leute zum Nachahmen führt, sondern dass tatsächlich True Crime so eine gewisse Daseinsberechtigung hat, um eben das, was wir eingangs gesagt haben, sich halt mit dem Bösen zu beschäftigen und selber quasi so ein Learning draus zu ziehen, beziehungsweise festzustellen, wie ist denn die Welt da draußen?
Hm, interessant. Also es ist halt, ich meine, dass man denkt anfangs so, okay, gut, Leute fühlen sich dadurch inspiriert oder so.
Ja.
Aber es hat ja auch wirklich so einen, nicht unbedingt pädagogischen Ansatz, aber auch so einen gemeinnützigen Ansatz, dass man auch irgendwie dazu aufgerufen wird, irgendwie auf Verbrechen zu lösen. Also so hier Unsolved Crimes, alles mögliche. Oder stimmt. Aktenzeichen XY als bestes Beispiel im Fernsehen.
Ja.
Bei mir und in der Familie ist es nämlich so, da zählt Bundesliga und Aktenzeichen XY über alles. Also das heißt, ich kann meine Familie nicht kontaktieren am Wochenende, wenn Fußball läuft oder mittwochs, wenn Aktenzeichen XY läuft. Das ist wirklich so. Da sind wirklich meine Eltern sind da. Nein, da wird hier geguckt.
Ja. Ich glaube, wichtig ist, dass die Medien sich halt, und ich beziehe da jetzt also FilmemacherInnen und SerienmacherInnen rein, aber auch halt Berichterstattung mit rein, dass die verantwortungsvoll damit umgehen. Denn, was man jetzt zu dem Menendez-Fall noch sagen muss, die hatten zwei Prozesse und der erste Prozess wurde halt komplett im Fernsehen übertragen. Und das hat natürlich so einen richtigen Medienbuzz generiert. Das war halt so die Sache. Ich glaube, das lief dann auch parallel zum O.J. Simpson-Fall. Mhm. Fun Fact, American True Crime. Noch zu fangen, für American True Crime behandelt den Fall O.J. Simpson. O.J. Simpson spielt auch in der zweiten Staffel hier eine Rolle. Auf jeden Fall wurde es halt im Fernsehen übertragen und man kann sich die Sachen auch bei YouTube angucken, wie die da reagiert haben. Und dann kann man das natürlich auch so ein bisschen mit der Serie vergleichen, wie sie das umgesetzt haben. Und es ist halt ein bisschen erschreckend zu sehen, wie die Kommentare darunter sind, dass da sehr viele Leute, die beiden, die auch wenn ihnen Sachen widerfahren sein sollten, trotzdem noch ihre Eltern umgebracht haben, dass wir halt hier von so ein bisschen Lynch-Justiz ausgehen und sagen, ja, boah, die armen Babys, boah, ist so schön und sowas. Also dass Leute halt, das gibt's ja auch immer, dass Leute sich so angezogen fühlen von solchen Leuten, genau. Und das ist teilweise so ein bisschen gruselig. Und ich finde, das ist halt auch ein bisschen die Verantwortung, wie viel Raum gibst du eigentlich Täter, Täterin und nicht den Opfern? Also die Leute, die als, oh, je nachdem, wer es ist, also vielleicht lieber den Opfern ein bisschen mehr, Raum geben.
Ja. At the end of the day haben die ja auch Leute umgebracht. Aber ja, ja. Das ist unser kleiner True-Crime-Exkurs gewesen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr so generell zum ganzen True-Crime-Trend steht und ob ihr die zweite Staffel von Monsters schon gesehen habt und ob ihr da jetzt mitgeht mit der Kritik von Marius, ob ihr die richtig geil fandet oder richtig scheiße. Schreibt es gerne mal in die Kommentare.
Ja, oder ob euch so quasi die Wahrheit überhaupt interessiert. Also ich lese danach immer die Wikipedia-Einträge über die ganzen Sachen.
Ich mach's aber generell bei jedem Film, wo irgendwie steht, basierend auf wahren Begebenheiten, bin ich dann so, aha,
gucken
was
wir
ist
mal.
Dann wirklich?
Ja.
Gucken wir mal.
Ja, wir haben auch ein Special darüber übrigens, aber solche Sachen. Ja.
Genau, schaut da auch gerne mal rein. Und wenn wir jetzt schon über wahre Begebenheiten reden, dann lass uns doch mal eine Runde Cinema Flashback machen über Filme, die wir so in letzter Zeit gesehen haben.
Ja.
Denn ich habe gesehen, du hast Iron Claw gesehen.
Ich habe endlich die Iron Claw gesehen. Die Geschichte um eine legendäre Wrestlerfamilie aus den USA.
Die sehr traumatisch ist.
Super traumatisch quasi. Da munkelt man, da liegt ein Fluch auf der Familie. Und auch hier natürlich ein Film auf einer wahren Begebenheit, der sich allerdings auch ein paar Freiheiten rausnimmt, die Story ein bisschen dem Pacing anzupassen und ein bisschen kompakter zu schreiben. Und hier ist die Erkenntnis, wow, die Wahrheit ist viel schlimmer als der Film. Aber der Film ist wirklich gut. Zac Efron spielt eine der Hauptrollen. Und das war diese Zeit, als so Bilder von ihm kursierten mit diesem 80s-Potschnitt und so richtig pumped. Weil er dachte, what the fuck is going on? Ah, der Mann ist
so getting ready. So hat richtige He-Man-Vibes.
Ja, totale He-Man-Vibes. Und er ist halt einfach, hat sich einfach, es war seine Rolle in The Iron Claw. Und ein gut inszenierter Film, vielleicht ein bisschen kühl.
Aber das mag ich tatsächlich.
Ja?
Also das fand ich richtig gut, denn in diesem Film passieren wirklich andauernd dramatische Sachen. Und ich glaube, wenn dieser Film dann irgendwie noch auf die Tränendrüse gedrückt hätte, ich glaube, dann wäre es zu viel gewesen. Weil ich finde es eigentlich gut, dass er das so sehr neutral beziehungsweise so sehr emotionslos auch erzählt. Denn dadurch hat man, glaube ich, auch Raum, um das Ganze zu verkraften.
Ja, also es geht um diese Wrestler-Familie und der Vater ist schon Wrestler und bringt seine vielen Söhne irgendwie jetzt auch dabei. Also sein Traum ist einfach dieser Meistergürtel.
Ist es vielleicht die Geschichte von einem Vater, der nicht das machen konnte, was er gemacht hat und das jetzt an seinen Kindern auslebt?
Ja, genau, vielleicht. Und der presst die quasi da rein und ja, es ist auch nicht gerade Pädagogik at its best von ihm. Und da liegt irgendwie anscheinend hier so ein Fluch über der Familie und es passieren halt wirklich, wirklich furchtbare Sachen. Und ich fand ihn aber tatsächlich echt, echt gut inszeniert.
Ich
und kann ihn jedem nur empfehlen, er ist, wo war er denn zu schauen? Auf Wow habe ich ihn gesehen.
Wow.
Tatsächlich. Wow. Läuft der.
Wir haben uns müde, diesen Gag zu machen, wenn jemand Wow erwähnt. Das
ich mag es auch.
Wow.
Ja, den habe ich gesehen.
Finde ich gut.
Was hast du gesehen?
Ich habe mir gestern noch Wolves angeschaut. Das ist ein... Das ist Wolves, das ist ein Film über Marius und mich.
Ja.
Nein, es ist ein Film von dem guten John Watts, der die Spider-Man-Trilogie gemacht hat. Und also die neue mit Tom Holland. Und der hat jetzt für Apple TV Plus einen Film gemacht mit Brad Pitt und George Clooney in den Hauptrollen. Und das ist schon direkt so, wow.
Wow.
Da ist man so, wow.
Krasse Besetzung.
Das ist ein krasser Cast.
Sollte eigentlich ins Kino kommen, ne?
So, ist aber, ja. Also, ist aber er wirkt am Ende des Tages auch eigentlich eher wie so ein Direct-to-Stream-Film. Der aber eigentlich auch umhängt. Also es ist schwierig.
Krass besetzt, ja.
Ja, also es geht darum, dass zwei professionelle Leichenentsorger, nenne ich sie jetzt einfach mal, die da angerufen werden, um irgendwie, es ist so ein Tatortreiniger für böse, ein Tatortreiniger für böse Leute. Und die werden halt zu einem Tatort gerufen, damit sie eine Leiche entsorgen für eine Frau. Und eigentlich sind beide Konkurrenten, aber die werden irgendwie durch einen seltsamen Zufall zeitgleich zum Tatort gerufen und die beide müssen jetzt diese Leiche entsorgen. Und es klingt super interessant und ich finde auch, wenn dieser Film nur das behandeln würde, wäre er echt gut gewesen. Aber das Ganze strickt sich noch irgendwie zu einem riesigen Komplott hinaus und das ist nicht gut. Das ist wirklich derbe langweilig und deswegen ist dieser Film auch so eher, okay. Und wirklich witzig ist er auch nicht. Also ich verstehe nicht wirklich, was er sein wollte. Ja, kann man sich auf Apple TV Plus anschauen, kann man auch sein lassen. Für den Cast kann man es machen, aber ich finde wirklich, die Grundidee hätte so viel cooler sein können.
Mhm.
Ja. Was ist bei dir noch? Was steht noch auf der Liste?
Ich habe Kampf der Welten gesehen. Und ich rede jetzt hier nicht von Krieg der Welten mit Tom Cruise, sondern Kampf der Welten.
Hat das was damit zu tun?
Ja, es ist die gleiche Story. Es ist die Orson Welles Verfilmung. Quatsch, nein, es ist H.G. Wells, nicht verwechseln. H.G. Wells, der Autor, hat Krieg der Welten geschrieben und 1953 kam die Verfilmung Kampf der Welten.
Hat er die Zeitmaschine auch
geschrieben? Der hat die Zeitmaschine geschrieben, gibt es auch eine ganz tolle Verfilmung. Und die Verfilmung ist von 1953 und ich lag krank zu Hause und da gucke ich gerne so, ja gut, ist jetzt nicht so ein Feelgood-Film, aber so schöne alte, richtig alte Schinken habe ich mir angeguckt. Und auch diese Verfilmung und die macht einfach Spaß. Also die hat mir vielleicht hier und da vielleicht ein bisschen zu sehr christliche Untertöne, die auch in dem...
Aber welcher Film aus der Zeit hat das nicht?
Ja, also wirklich. Das ist in der Romanvorlage nicht so. Er spielt auch zu einer anderen Zeit. Also dieser Film spielt halt dann, wenn er gedreht wurde, also in den 50ern. Und es geht natürlich darum, dass Außerirdische auf landen und quasi die Welt übernehmen wollen. Und ich muss sagen, also als ich den Film zum ersten Mal vor X Jahren gesehen habe, ich war schon begeistert, wie cool die Effekte eigentlich sind. Also auch wie die Außerirdischen gemacht worden sind. Sieht ganz cool aus.
Und also eine schöne klassische Story.
Ja, ja, ja. Das ist schön gemacht. Schön gemacht. Ja.
Kann man den irgendwo gucken?
Den habe ich den auch auf Wow. Wow hat eine ziemlich klasse Oldschool-Filmsammlung.
Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Aber geht das auch von der Länge her? Also kann man den auch mit heutigen Sehgewohnheiten auch noch
gucken? Ja, ja, ja. Ich muss mal gucken gerade, was die tatsächliche Laufzeit ist. Der ist nicht so lang. Den gibt es auch nie auf DVD oder Blu-ray zu kaufen. Das war immer das Problem. Deswegen habe ich mich gefreut, dass der da lief. Weil ich da so, wow, endlich kann ich den mal sehen. Weil ich hatte den dann vor Jahren echt im Fernsehen gesehen. Und ich habe keine Zeit mehr. Mir fehlen die Worte. Um es zu überbrücken. Ich habe es gefunden.
Ich hätte auch einspringen können, es tut mir leid.
Oh, alles gut, alles gut. Wo ist denn die Laufzeit von diesem Film? Der geht eine Stunde 25.
Ach, das ist ja knackig.
Ja, das ist knackig. Das ist ja schön,
das wollen wir.
Genau.
Da habe ich nämlich auch noch so einen Kandidaten. Mhm. Auch einen älteren Film, wo man eigentlich so ist. Nämlich ja auch noch einen alten Schinken von 1967. Der irgendwas mit 80 Minuten auch geht. Also ich glaube 85 Minuten. Es ist das Regiedebüt von Mel Brooks. The Producers, Frühling für Hitler.
Ja.
Und das ist ein Film, an dem ich
kenn ihn, ja.
sehr viel gefallen hatte, denn es geht um die Musical-Szene. Es geht um einen Musical-Produzenten, der ein Geschäft wittert, in dem er nämlich, also er holt sich immer das Geld von Frauen, von älteren Damen ab, indem er mit ihnen schläft und sich dann das Geld von ihnen irgendwie so abzwackt. Und er wittert die große Idee, indem er einen riesigen Flop inszenieren möchte und sich das Geld aber von den Damen irgendwie einbehält. Und da denkt er sich, hey,
was floppt am besten?
Ich brauch das schlechteste Drehbuch aller Zeiten und das, also das schlechteste
Story,
die schlechteste Story, die hier am Broadway dargestellt wird. Und dafür engagiert er, also kaufte sich das Drehbuch von einem alten Nazi.
Ja, kannst du so ein
der hier so einen alten Helm anhat. Ein
Stahlhelm, ja.
Genau, kaufte sich das Drehbuch Frühling für Hitler, das eigentlich ein Lobgesang auf Hitler ist. Und er denkt sich, oh mein Gott, das kann nur floppen. Das kann wirklich nur floppen, das ist perfekt. Und dann geht es halt darum, dass sie dieses Stück inszenieren. Und es ist wirklich wahnsinnig witzig. Jetzt kommt das große Aber. Der Film ist von 1976, von 1967 und ist gepaart mit Homophobie und rassistischen Anleihen. Also das gibt es auch in diesem Film. Muss man wirklich im Kontext der Zeit sehen und wenn man da irgendwie dafür, dass das Ganze dann irgendwie so kontextualisiert, dann ist der Film auch echt gut. Und ist auch wirklich so, hat eine coole Idee. Es gibt auch ein Remake davon mit
Matthew Broderick, oder?
Mit Matthew Broderick und Nathan Lane.
Und ein Musical gibt's und noch. Und
Uma Thurman. Es gibt auch ein richtiges Broadway-Musical.
Genau, genau.
Muss ich sehen.
Ja,
weil einige Songs slappen auch echt hart. Also ich finde wirklich, für 1967 kann man sich das Ding echt gut angucken.
Das ist bei mir auch ewig, dass ich das Ding gesehen habe.
Ja, ja, aber ich muss das Remake auch nochmal gucken. Ja. Ist mit Uma Thurman, die spielt auch noch mit. Aber die haben aus 85 Minuten irgendwie 130 Minuten gemacht. Das finde ich nicht gut.
Die Originallaufzeit wird dem gerechter, glaube ich.
Ja, glaube ich auch. Hau du nochmal was raus.
Ich bin, ich bin etwas weiter in die Gegenwart reingerutscht bei meinem Feel Good Weekend, nämlich vom Jahr 1953 ins Jahr 1954.
Wow. Also einen richtigen Zeitsprung gemacht.
Und habe mir einen weiteren Klassiker nochmal angeguckt. Und zwar, diesmal ist es schwarz-weiß, Kampf der Welten ist in Farbe. Mhm. Und zwar im Original heißt der Film Them. Mhm. Und im Deutschen heißt der Formicula.
Ist es ein Film über Non-Binary People?
Nein, ich weiß nicht, warum er Them heißt. Es ist einer der ersten großen Tierhorrorfilme, wo große Tiere kommen. Also es gibt ja noch Tarantula zum Beispiel, der kam aber später. Formicula im Deutschen dreht sich um Riesenameisen, die, und da ist so eine Oppenheimer-Anspielung drin, nämlich die Testgelände der ersten Atombombe ist 200 Meilen irgendwie entfernt und der Wind hat halt so das ganz radioaktive Zeug rübergetragen und hat Jahre später dafür gesorgt, dass Ameisen riesengroß werden, 2 Meter noch was und halt in der Wüste halt die Leute, die da wohnen, überfallen und dann fliegen dann auch Ameisenköniginnen in die Großstadt und leben dort im Untergrund und es ist ein riesen Sci-Fi-Spaß.
Okay.
Ist es
Trash?
Nee, es ist cool für die ist Zeit. Cool? Also sie haben
sieht
riesige
Ameisen. Also sieht es im Kontext der Zeit gut aus.
Sie haben riesige Ameisen gebaut, die da rumzappeln. Es ist schon cool. Es macht irgendwie Spaß. Und es ist so ein Klassiker und du magst auch Fallout.
Ich liebe Fallout.
Fallout 3 hat eine Mission, die Formicula heißt und wo es darum geht, einen kleinen Jungen zurück zu seiner Familie zu bringen, die von Riesenameisen gefressen worden ist.
Ah, ich verstehe.
Da ist es eine Anspielung. It's a reference and I got it. Genau, gibt es leider nicht zu leihen. Den habe ich für 3,99 gekauft bei Apple TV.
Da muss man aber tief in die Tasche greifen.
Ja, aber ich mag solche alten Schinken. Ich mag auch Tarantula. Den kann man sich auf Blu-ray kaufen, aber Tarantula ist auch großartig. Ich mag diese alten Sci-Fi-Kracher auch in Schwarz-Weiß macht mir herrlich Spaß.
Ja, ich finde, da ist halt irgendwie immer noch so diese Liebe fürs Detail, beziehungsweise für diese Practical Effects, dass man da wirklich noch. Das ist ähnlich vergleichbar wie die Tatsache, dass man für den SpongeBob-Film echt David Hasselhoff nochmal nachgebaut hat.
Ja, in so eine riesen Puppe.
Dafür lebe ich, dass Leute sowas machen. Ich hau nochmal kurz hinterher, dass hier The Producers bei Prime Video in dem Arthouse-Channel zu sehen ist. Könnt ihr das Ganze machen. Ansonsten würde ich noch zu einem letzten Tipp kommen. Nämlich der Dokumentation Will und Harper, die ihr auf Netflix schauen könnt. Das ist wirklich eine Herzensangelegenheit auch von mir, weil ich diese Dokumentation echt richtig stark finde. Es geht um Will Ferrell, beziehungsweise es geht nicht um Will Ferrell, es geht um die beste Freundin von Will Ferrell, nämlich Harper Steele. Und Harper Steele ist Comedy-Autorin gewesen für SNL und hat auch sehr viele Filme mit Will Ferrell zusammen produziert und auch geschrieben. Und Harper Steele ist im Jahr 2021 hat sie sich als trans geoutet und hatte da ihr Coming Out. Und es geht dann darum, in dieser Dokumentation jetzt, wie es Harper mittlerweile geht. Also wie ihre Familie damit umgegangen ist, wie ihr ganzes Umfeld damit umgegangen ist und wie viel glücklicher sie eigentlich ist. Und der Clou an der ganzen Geschichte ist jetzt, dass Will Ferrell mit ihr einen Roadtrip durch die USA macht, um irgendwie auch in den Südstaaten irgendwie an bestimmte Orte zu gehen, wo die für Harper sehr wichtig sind im Leben und die sie aber als Transperson eben noch gar nicht besucht hat. Und das ist ganz wichtig und sehr emotional für sie. Und das ist wirklich eine sehr rührende Dokumentation. Und ich finde es so super interessant, dass Will Ferrell, das macht ein Comedian in seinen 60ern, der wirklich so sehr alt eingesessen ist und von dem man das eigentlich gar nicht so erwartet. Und dieser Film macht auch nichts Neues. Also der ist kein Manifest für die Trans-Community und also erzählt auch wirklich nichts Neues, geht nicht wirklich in die Tiefe, setzt sich nicht so sehr mit der Komplexität von Trans-Identitäten aus. Aber an diesem Schicksal von Harper Steele erzählt er halt wirklich so eine sehr rührende Geschichte. Und ich glaube, dieser Film ist auch ganz wichtig, weil er durch die Bezugsperson von Will Ferrell auch wirklich Menschen anspricht, die sich in ihrem Leben noch nie mit Transidentitäten beschäftigt haben und das jetzt das erste Mal machen können und vielleicht auch im besten Fall sich so selbst hinterfragen und auch ihr eigenes Verhalten gegenüber Transpersonen. Und ich hoffe, dass dieser Film auch wirklich so dieses richtige Publikum findet, nämlich die Leute, die Fans von Will Ferrell sind, vielleicht genauso alt sind wie Will Ferrell, vielleicht noch älter als er und dadurch halt wirklich so einen ersten Zugangspunkt zu dieser Materie bekommen. Und das fände ich richtig schön und ich glaube, das ist ein richtig wichtiger Film, den man sich aktuell auf Netflix angucken kann. Und haltet euch ein paar Taschentücher bereit, es ist so sehr schön. Also diese Freundschaft von den beiden ist sehr herzerwärmend.
habe auch noch einen finalen Tipp. Ein Thema, was ich auch sehr gerne angehe. Und zwar heißt die Dokumentation An Impossible Project. Mhm. Die könnt ihr euch komplett auf YouTube angucken. Dort heißt sie The Revenge of the Analog oder im Deutschen Die Rache des Analogen. Für alle,
geht es um Analog?
Die Rache, ja genau. Die Rache des Analogen für alle, die die digitale Welt satt haben. Die digitale ist aber auch ein nices Ding. Es geht um einen Österreicher, der Doc heißt. Mhm. Und der Typ ist so ein richtiger Macher, Arzi-Typ, der also jetzt kein Geschäftsmann, sondern einfach so, boah, ich hab Bock auf Projekte. Und es geht darum, Polaroid, das kennt man ja, ne, diese Fortbilder. Aber Polaroid, die Firma, ist in 2000ern pleite gegangen. Und die haben alle Sachen abgerissen. Ne? Die Welt wurde digital. Digitale Kameras waren auf dem Vormarkt. Und dieser Mann ist hingegangen und hat die letzte Polaroid-Fabrik in den Niederlanden gekauft. Hm. Und hat gesagt, nee, wir retten das, wir machen das. Und weil das so unmöglich war, hieß diese erste Firma, die damit rausgegründet wurde, The Impossible Project. Und dieser Film dreht sich halt um diese Geschichte von diesem Mann. Und das ist so ein bisschen so Steve Jobs-mäßig, weil er ist so der Kreative und wird am Ende dann, oder in der Mitte des Films halt auch so aus der Firma rausgeschmissen, aus Polaroid, was dann wieder Polaroid ist, weil er nicht so der Geschäftstyp ist, aber er macht halt direkt wieder die nächsten Analogkram auf, wo man dann Vinyls quasi live aufnehmen kann. Und es ist so eine sehr inspirative, schön gemachte Doku, die auch im Kino war, aber jetzt komplett auf YouTube zu sehen ist. Crazy. Und das macht Spaß. Also jeder, der sich, die sich mit Fotografie beschäftigt oder auch nur ein bisschen mit Vinyl oder generell so ein bisschen Entschleunigung und ein bisschen mehr um Haptik sich dreht oder sonstiges, das ist eine unbedingt Empfehlung.
Okay, ja, das klingt sehr gut. Ja. Vor allem, weil es auch eigentlich nochmal so eine YouTube-Doku ist. Es gibt so viele gute.
Ja, die kam eigentlich ins Kino. Ah, ja. Die ist von, hat schon ein paar Jahre
auf YouTube. Illegal hochgeladen auf YouTube?
Nee, ich glaube, das ist legal.
Offiziell,
nee,
Marius?
Das ist Best Documentary mit 5,5 Millionen Abonnenten.
Okay, gut.
Ich glaube, das ist official, okay. Dürfen die das machen.
Okay, ich
aber es lohnt sich. Ist auf Englisch mit Untertiteln, es wird aber natürlich, weil es in Österreich und Deutschland und Niederland spielt, auch mal Deutsch geredet. Mhm. Und es ist einfach lustig, diese Figuren zu sehen und verschiedene Charaktere, die da kommen.
Okay.
Das macht Spaß, sind anderthalb Stunden wirklich beste Unterhaltung auf YouTube.
Finde ich gut. Ich muss noch einmal kurz zurückrudern zu der Will & Harper-Doku.
Oh, ja.
Denn ich hatte noch einen wesentlichen Kritikpunkt. In dieser Doku gibt es das schlimmste Placement aller Zeiten, denn Will Ferrell packt sich 10 verschiedene Pringles-Dosen ein und sagt, wir müssen hier alle Sorten testen und gibt auch wirklich überall bei jedem Stopp, bringt er immer so eine Pringles-Dose als Mitbringsel mit und sagt so, hier, hast du deine Pringles-Dose schon bekommen? Hier, oh mein Gott. Und wenn die sich dann verabschieden und dann wegfahren, sagt er, warte, ich habe noch eine Pringles-Dose für dich. Und dann sagen die alle, ich habe doch schon eine Pringles-Dose. Und dann sagt er, aber man kann nie genug Pringles haben. Es ist wirklich, es ist so sehr draufgedrückt. Und Dunkin' Donuts ist auch so extrem draufgedrückt, weil er sagt so die ganze Zeit beim Trip so, ich will zu Dunkin' Donuts. Können wir einen Halt bei Dunkin' Donuts machen? Ich will zu Dunkin' Donuts. Oh mein Gott, wir reden hier die ganze Zeit über Transmenschen, Trans. Ich will zu Dunkin' Donuts.
What the fuck?
Es ist so, ja, das ist so Gott. Ein bisschen, dieses Placement ist schon so sehr, sehr draufgedrückt. Ja. Aber ich finde es auch so sehr interessant, dass diese Doku auch nicht davor zurückschreckt, auch auf die politische Situation in den USA bezüglich Transpersonen einzugehen, auch wenn es nur sehr oberflächlich ist. Aber ja, das wäre das. Ansonsten kommen wir doch mal noch zu den Wochenstarts diese Woche.
Ja, es startet ein sehr kontroverser Film, würde ich sagen, weil viele Kolleginnen und Kollegen haben ihn schon gesehen in den Presseaufführungen, so du auch.
Mhm.
Und die Meinungen zu Joker 2 gehen weit auseinander.
Sehr weit. Es ist crazy. Also,
ich habe ihn nicht gesehen, kurz.
Ich habe ihn tatsächlich schon gesehen. Joker Folier à deux.
Eine Folie für zwei.
Ja, aber das hatte auch noch eine Doppeldeutigkeit, dieser Name, wegen irgendeiner Krankheit,
oha.
Die das bedeutet. Es ist die Fortsetzung vom Joker. Und diesmal geht es darum, dass der Joker sich nach den Geschehnissen des ersten Teils vor Gericht beweisen muss. Und währenddessen verliebt er sich noch in eine andere Insassin namens Lee. Und jetzt ist es so, Joker 1 ist ja ein totaler Erfolg gewesen. Auch eine
Origin. Ja, da hat er, glaube ich,
eingespielt. Ja, eine Milliarde eingespielt. Und es ist crazy für einen Film, der wirklich nur so eine Nebenfigur.
Der komplett ohne Batman auskommt. Batman.
Ja, genau. So, und das ist schon krass. Und der ist auch sehr gut angekommen. Hat ja auch für Joaquin Phoenix den Oscar bekommen.
War nicht ganz frei von Kritik, weil es ist halt schon so, okay, wir nehmen King of Comedy und noch Paris, so ein bisschen Taxi Driver. Genau, ein bisschen Taxi Driver und fertig ist der Film. Für alle, die es nicht gesehen haben, ist das ja ein Meisterwerk, aber ich finde, das war so, okay, man kann ruhig solche Filme auch in der Moderne machen und dieses Gritty Gotham, was halt natürlich das New York der 80er irgendwie war oder 70er, so vom Gefühl her, wie dreckig es damals war und wie böse, das ist schon gut eingefangen worden.
Das stimmt.
Ich mochte den Film. Ich mag auch King of Comedy, ich kann beide gucken einfach.
Voll, also ich gehe auch damit, dieser Film sieht stark aus, Joaquin Phoenix hat da wirklich ordentlich abgeliefert. Ja. Und ich muss auch sagen, dass ich trotzdem kein ganz großer Fan von diesem Film bin. Ich finde den gut, aber ich finde auch, der ist mir zu sehr The King of Comedy. Hm. Aber ich finde auch diese Referenz, dass Robert De Niro dann natürlich mitspielt, ist so sehr nett. Aber ich finde auch, dass Joker so ein Film ist, der in dieselbe Richtung, in dieselbe Kerbe schlägt, wie wir eben schon erwähnt haben, American Psycho und Fight Club. So ein Film, der auch gerne missverstanden werden kann. Einfach, dass der Joker auch zu sehr heroisiert wird.
Ja,
und,
definitiv.
Und dass das ein bisschen zu krass Leute den abfeiern. Und das hat sich Todd Phillips auch gedacht. Und deswegen hat der Joker Folie à deux gemacht und genau diesen Leuten einfach mal den Mittelfinger ins Gesicht gedrückt und gesagt, nein, Joker ist kein Hero. Ist
ein Narzisst, der...
Genau, und das Ganze ist wirklich Joker Folie à deux, ist eine ganze Dekonstruktion von dieser Figur. Und das kann man jetzt mögen, das kann man komplett hassen. Und ich glaube, deswegen schlägt das auch wirklich in diese beiden Lager. Alper hat dazu ja auch eine Kritik gemacht.
Genau.
Und wir haben uns auch schon im Team hier auch über diesen Film gestritten. Denn dieser Film ist ein Musical. Ja, er ist wirklich ein Musical. Es gibt Leute, die sagen, in dem Film wird weniger gesungen, da hat nur 10 Minuten gesungen. Nein, es wird wirklich viel gesungen. Und ich finde auch, in einem Maß, in dem es mir sehr gefällt.
Ja?
Also ich bin ein riesiger Musical-Fan. Für mich kann eigentlich jeder Film auch ein Musical sein. Es wäre ein Traum. Aber ich finde, hier in diesem Film ist es wirklich perfekt eingebaut, weil das Ganze in Jokers Kopf stattfindet. Mhm. Jede Musical-Passage findet in seinem Kopf statt.
Und das ist wie die eine Scrubs-Folge.
Ja, dieses My Musical. Heißt sie nicht so auch
My Musical?
My Musical, die ist toll.
Ja.
It's Guy Love Between Two Guys. Oh, ja. This is us. We have Guy Love Between Two Guys.
Es geht in der Scrubs-Folge um eine Patientin, die, glaube ich, durch einen Schädeltrauma, durch einen Unfall, so wahrnimmt, dass alle singen würden um sie rum. Und deswegen sind alle im Cast ständig singend unterwegs.
Ich habe übrigens auch die neue Bill Lawrence-Serie bei Apple TV Plus auch angefangen. Bad Monkey mit Vince Vaughn.
Und?
Die ist okay. Die ist okay. Die kommt nicht an hier Shrinking ran. Da kommt jetzt die zweite Staffel bald, da freue ich mich drauf. Joker 2 ist jetzt definitiv für Leute, die Bock auf Musicals haben. Also wirklich, muss es leider sagen. Wobei ich auch finde, dass man auch als Fan von, beziehungsweise als Hater von Musicals hier auch so seine Freude dran haben kann. Denn Joaquin Phoenix spielt wieder grandios. Es gibt dann eine Szene, wo er sich wirklich mit dem kompletten Körpergewicht so gegen eine Wand schmeißt und dann auf dem Boden liegt. Und wo ich mir denke, er muss sich ja echt ordentlich wehgetan haben dafür. Aber er zieht einfach durch. Generell der Cast, Brandon Gleeson spielt noch mit Steve Coogan und Lady Gaga als Harley Quinn. Und lass mich dir sagen, ich bin ein Hater von Lady Gaga.
Wie?
Nein, ich liebe Lady Gaga über alles, aber ein Hater von Lady Gaga in House of Gucci, das ist eine fürchterliche Performance, aber generell ist House of Gucci ein fürchterlicher Film, deswegen ist es auch, sei es ihr da verziehen. Ich liebe Lady Gagas Musik und ich liebe Lady Gaga in Joker Teil 2. Sie spielt wirklich gut, vor allem, wenn man das nochmal im Kontrast zu House of Gucci sieht, dann ist es wirklich grandios, was sie da macht. Mhm. Aber sie ballert auch ein paar geile Tracks noch extra rauf. Ihr End-Credit-Song ist perfekt und generell ist hier so ihr Begleitalbum zum Film auch schon erschienen, Harlequin. Und das ist auch echt extrem gut. Also ich bin ein riesiger Lady Gaga-Fan, deswegen von ihrer Musik. Und hier hat sie auch ordentlich abgeliefert. Und das fand ich cool. Und ansonsten mag ich halt auch so diesen Ansatz, ey, wir drücken den Leuten den Mittelfinger ins Gesicht. Mhm. Kann ich verstehen, wenn man es nicht mag, aber ich finde es so ganz cool. Aber dadurch gibt es auch wieder den Kritikpunkt, du musst diesen Film kannst du nicht ohne den ersten Film gesehen haben und du kannst ihn vor allem nicht ohne den Diskurs um den ersten Film gesehen haben.
Das
so.
Ist natürlich,
und das ist so, finde ich schon schade, dass dieser Film dann kein Alleinstellungsmerkmal hat.
Hört sich dann so ein bisschen an, das Film drehen um des Filmdrehens willen.
Ja, und das kann ich verstehen voll von der Kritik her. Und es geht auch sehr viel um die Auswirkungen vom Joker auf die Gesellschaft, mhm, aber die Gesellschaft wird nie gezeigt. Also okay, es ist so, es findet sehr viel im Arkham Asylum, ja, in dem Knast statt.
Okay, ach so, jetzt.
Ich glaube, es ist nicht das Asylum. Und wenig sieht man von der Gesellschaft noch wie im ersten Teil. Und das ist schade, weil jetzt darum geht es ja eigentlich in diesem Film. Und das lässt ja so ein bisschen schleifen. Hm. Aber nichtsdestotrotz, ich fand ihn sehr, sehr sehenswert. Es tut mir leid, dass ich hier so ein bisschen wirrwarr geredet habe. Aber ich fand ihn toll. Hm. Andere nicht so.
Ein Film, den du aber, glaube ich, richtig, richtig gut findest, ist der nächste Start, den wir haben. Und da geht es um Maschinen.
Maschinen?
Eine Maschine, die die Welt erobert. Der wilde Roboter. Was ist das für ein kurioser Titel?
Das ist ein kurioser Titel. Also im Englischen heißt der The Wild Robot, ist jetzt nicht so großartig anders. Ist ein Film von DreamWorks. Und DreamWorks scheint jetzt aktuell so ein bisschen die Kurve zu kriegen. Also mhm, die haben ja, wobei Kung Fu Panda 4 ist ja auch eher so semi-gut angekommen beim Publikum. Mhm. Aber tatsächlich haben sie ja mit Der gestiefelte Kater 2, beziehungsweise Der letzte Wunsch, haben sie einen neuen Animationsstil auch schon irgendwie nochmal so
salonfähig
gemacht. Und ja, der ist richtig gut angekommen. Die Leute hatten Bock darauf. Und jetzt machen sie dasselbe auch wieder mit Der wilde Roboter. Neuer Animationsstil, also derselbe wie jetzt bei Der gestiefelte Kater. Und endlich mal eine Origin-Story. Endlich mal wirklich was Neues. Mhm. Es geht nämlich um einen Roboter, der Ross heißt. Und sie strandet auf einer unbewohnten Insel und ist der Flora und Fauna dort ausgesetzt. Sie ist darauf programmiert, Aufgaben zu erfüllen. Und dann versucht sie im Tierreich nach Aufgaben zu suchen, bis sie schließlich auf ein kleines Vogelküken namens Brightbill stößt und es sich zur Aufgabe macht, diesem kleinen Federfreund zu helfen und das Fliegen beizubringen.
Oh, das hört sich so richtig nach so einem Herzensstück an.
Das ist ein Herzensstück, das hat Jule Dragas ja auch schon gesagt.
Ja, genau.
Und ich habe sehr viel geweint bei diesem Film. Mhm. Also wirklich, dieser Film ist richtig schön. Und was ich richtig, richtig toll an diesem Film finde, ist, der zeigt, wie hart die Natur ist. Also wirklich, dass sich hier Tiere auch gegenseitig fressen und dass es auch normal ist. Also es ist wirklich so.
Ist nicht König der Löwen, wo.
Nein.
Oh, guck mal, das ist unser König. Der will euch fressen, ihr Zebras.
Und das finde ich schön, es ist ja primär dann auch irgendwie immer noch ein Kinderfilm. Und ich finde es schön, dass Kindern so ein Film vorgesetzt wird und auch so ist, ja, die Natur ist brutal, aber es hat auch alles einen Zweck. Also das ist
ein Kreislauf.
Genau, es ist ein Kreislauf, es funktioniert ja irgendwie. Und da ist dieser Film erschreckend ehrlich und das fand ich richtig schön. Ja, am Ende ist es dann wieder so, dann nimmt er das, was er eigentlich anfangs aufgebaut hat, zerstört er wieder so ein bisschen.
Ein bisschen romantisieren?
Dann? Ja, genau. Ja, dann geht er damit wieder so ein bisschen, die Ausrede, die du am Anfang gemacht hast, stimmt dann doch irgendwie nicht so. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz ist es wirklich der sieht fantastisch aus, ist wirklich richtig, richtig toll von den Dialogen her und macht einfach Spaß. Ist wirklich ein perfekter Film, auch nicht nur für Kinder, sondern auch für erwachsene Menschen wie mich, die gerne weinen. Dann seid ihr mit diesem Film hier richtig bedient. Im Original hört man hier Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor, Bill Nighy und Mark Hamill. Mhm. Also wirklich sehr viele Leute. Und im Deutschen hört man Judith Rakers als den Roboter.
Hat man irgendeinen doofen YouTuber oder sowas?
Nein, tatsächlich nicht.
Also
der Film wird schon mit Judith Rakers verkauft, also der Tagesschausprecherin.
Das hat mich aber auch gewundert. Ich hatte die Pressemitteilung gesagt, Judith Rakers ist Synchronsprecherin.
Und das hat mich auch total gewundert. Ja. Ich war so, oh nein, das geht vielleicht wieder in die Kerbe von Leute werden engagiert, die...
Darf sie das?
Ja, genau, darf sie das?
Kristall, ja, ist ja unser Nemesis dieses Jahr.
Genau, dass es so in dieselbe Richtung geht. Aber Judith Rakers macht das wirklich, wirklich gut. Vor allem, glaube ich, auch, weil man, weil sie so eine sehr mütterliche Note in ihre Stimme hat und auch, glaube ich, perfekt gewählt ist, weil sie ja eben so als Tagesschausprecherin so eine sehr neutrale Sprechweise hat für einen Roboter.
Ja, das ist doch echt passend.
Passt
ja,
das. Cool. Und ich kann ihn wirklich, wirklich nur empfehlen. Der Film ist sehr rasant, das habe ich auch schon damals bei Der gestiefelte Kater, Der letzte Wunsch kritisiert. Für ein wirklich sehr kleines Publikum ist der, glaube ich, wirklich zu schnell, zu hektisch und wirklich gerade der Anfang sind so 15 Minuten nonstop passiert was Neues aneinander und deswegen sollte man da vielleicht irgendwie, wenn ihr irgendwie Bock habt mit euren Kindern oder mit euren Neffen, Nichten oder sonst irgendwie mit reinzugehen, schaut vielleicht vorher mal irgendwie, ob die alt genug sind. Das ist von mir. Ja, ja, ich fand ihn toll.
Aber ab ins Kino.
Ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten des Jahres. So.
Schön.
Und damit werden wir raus an dieser Stelle.
Aber wir haben noch was.
Ja, wir haben noch was, bevor wir komplett raus sind. Ja. Es ist nämlich so, wir sind hier im Funknetzwerk. Woo. Wer hätte es gewusst? Wusstet ihr es? Jetzt wisst ihr es. Wir sind bei Funk. Mal ist Funkmerch. Wir sind ja bezahlt, sind wir, ne?
Klar, wir haben bezahlt.
Ja, das ist halt so. Wir schlecht bin nicht. Und es ist so, dass Funk aktuell journalistische Talente sucht. Und falls ihr Bock habt oder falls ihr ein journalistisches Talent habt oder seid, dann könnt ihr euch gerne beim Talentprogramm von Funk bewerben, nämlich dem Journalismusnetzwerk. Und unter play.funk.net/journalistische-talente könnt ihr eure eigene Kanalidee pitchen. Das kann wirklich in jedem Bereich sein. Das kann Musik sein, das kann Sport sein, das kann irgendwie wirklich Politik sein. Also, falls ihr da eine coole Idee habt für einen Kanal, dann schaut doch mal gerne da rein und pitcht doch mal was Cooles.
Unbezahlte Meinung finde ich geil, weil ich finde, guter Journalismus für die junge Zielgruppe, das findet viel zu wenig statt, generell.
Richtig. Und dann könnt ihr machen, genau, auch vielleicht mal ein bisschen unkritisch, also
unkritisch sein.
Nein, aber hier ein True-Crime-Format machen, das sich mit Angehörigen beschäftigt.
Ja, und vielleicht. Vielleicht.
Das sehr seriös, genau, ist. Das fände ich cool.
Ihr findet den natürlich sehr komplizierten Link, aber auch natürlich nochmal in, genau, der Infobox und in den Shownotes.
Richtig.
Gebt uns doch gerne auf Spotify eine gute 5-Sterne-Bewertung, das hilft uns sehr. Schreibt uns auch gerne bei Spotify einen Kommentar hin zum Thema True Crime und schickt den Link zum Podcast natürlich gerne euren Eltern, euren anverwandten Freundinnen, Freunden.
Dem Goldfisch.
Spielt's überall ab, wo ihr könnt. Und ja, das war's. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal.
Okay, ciao.
Ciao, ciao. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Hosts der Folge und Redaktion Marius Stolz und Lennart Schmitz. Aufnahme und Schnitt Lea Schimpf.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Die Polizei geht von einem weiteren Cyber-Kidnapping-Fall aus.
Wir haben den Jungen.
Er weiß. Leviathan.
Habt ihr gedacht? Schwere Verbrechen.
Du warst der Hauptverdächtige im ersten Leviathan-Fall, oder?
Ja, weil Jay mir alle Hex und Erpressungen angehängt hat.
Jay sitzt im Knast.
Und wer steckt dann hinter den Cyber-Kidnappings und der Goldmaster-Page?
Alle privaten Accounts sind da public?
Komplett gespiegelt und offen zugänglich.
Der Scheiß ist überall.
In den krassesten Leaks geht es um Spitzenpolitiker der Regierungspartei.
Die meisten feiern ihn richtig.
Lauter private Chats von Stars sind online. Inklusive Fotos.
Endlich mal jemand, der handelt, nicht nur labert.
Er schafft das, was die Polizei scheinbar nie gebacken bekommt. Er greift die Unantastbaren an.
Leviathan ging's noch nie um echte Gerechtigkeit.
Was? Er hat eine Knarre! Ah! Hier ist alles voll Blut. Ich werde Leviathan vernichten. Damit kommt er nicht davon.
Schreib mich ab. Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.
Das war ein Podcast von Funk.